Und es war auch nie mein Anliegen, jetzt zu zeigen, ich fahre jetzt hier schneller als ein Stefan Bellof, das ist Blödsinn, weil er mich nie mit Stefan Bellof verglichen. Es war für mich einer Fahrer, auf den ich aufgeschaut habe, habe viele Bücher gelesen von ihm, habe damals in der Zeit ein gutes, sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater gehabt, zu dem Georg, der mich auch, und das ist auch emotional an dem Tag bei mir, weil ich nie vergessen werde, als ich heimgefahren bin abends, klingelt das Telefon, gehe ich ran, war der Georg Bellof dran und sagt, Timo, bin so froh, dass alles gut gegangen ist und super und das ist erstmal das Wichtigste, dass dir gut geht und ich habe mir das angeschaut, du, super Leistung und also da kriege ich Gänsehaut, sage ich, du Georg, das, also dass du das sagst und sage ich, aber ich will ja gleich sagen, es soll also nichts vom Stefan wegnehmen und ich will mich denn niemals anmaßen, mich mit ihm zu vergleichen. Also sagt er, nee, und sagt er, und oder willst du mit dem 962 nochmal fahren oder 936? Nee, auf gar keinen Fall, da fahre ich auch mit Sicherheit deutlich langsamer.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Und da sind wir wieder. Neues Jahr, neues Glück. Das wünsche ich vor allem euch. Zusätzlich natürlich Gesundheit, Reichtum und was ihr euch noch so alles für 2021 vorgestellt habt. Mein Name ist Carsten Arndt und das Jahr starten wir mit dem zweiten Teil meines Doppelinterviews mit Timo Bernhard und seinem Vater Rüdiger. Natürlich haben in der letzten Folge seine Erlebnisse rund um die Rekordrunde im Porsche 919 Evo auf der Nordschleife gefehlt. Kennt ihr das Onboard-Video dazu auf YouTube? Schaut es euch an, bevor ihr die Folge hört. Ihr braucht nicht so viel Zeit und dann wisst ihr, worüber wir hier reden. Es ist so unglaublich und sieht so vorgespult und im Zeitraffer aus. Und trotzdem gibt es auch hier offenbar noch Raum für Verbesserungen. Und Timo verrät, an welcher Stelle es für ihn nicht ganz optimal war und an welcher Stelle es für ihn so richtig eng wurde. Für mich war es eigentlich der Start und dann noch der Zieleinlauf und alles dazwischen. Es ist unfassbar. Also die Fuchsrohre mit 340 runter. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel dazu sagen. Außerdem reden wir über den eigenen Rennstall, Team 75 Bernhard, den er mit seinem Vater zusammen betreibt und wie er mit seinen jungen Talenten im Team arbeitet und natürlich, wie er die jungen Talente in der eigenen Familie an den Motorsport heranführt, beziehungsweise wie Opa Rüdiger das jetzt übernommen hat. Viel Spaß mit dem zweiten Teil dieser Rennfahrer-Vollblutfamilie, Rüdiger und Timo Bernhard.
Was war so jetzt außerhalb von Porsche? Ich meine, du bist, wir können mit dir über so viele Sachen reden. Jöst, dann bist du in Amerika, bist du bei Penske gefahren. Ja. Also wirklich die ganz großen Rennstelle. Ja. Gab es irgendwie einen Rennstall, der für dich so herausragend war von der, also von der Art des Umgangs?
Ja. Ja. Also sage ich zwei. Also zum einen klar das Porsche Werksteam, als es damals klar. In LMP war. Ja. Das war einfach, weil dieser Spirit, dieser Zusammenhalt im Unternehmen. Dieses, ich will sagen, einfach diese Ressourcen, die da waren, dieses Ziel, 17er Le Mans Sieg. Und das war ja gar nicht abgenutzt, sondern es war von 98 bis 2014 gab es in der Form keinen Werksport oder bis 2013. Deswegen, das war herausragend, dieses Spirit und diese zielgerichtete Arbeiten, die Ressourcen. Und der zweite Rennstall ist für mich, war Roger Penske. Ja. Absolut, ja, weil es war ein Idol, ein Mensch, der schon absolut fasziniert von seiner Ausstrahlung. Ein Racer vor dem Herrn und einfach nicht nur ein klasse Mensch, einfach mit dieser Wertschätzung, mit dieser, wie soll ich sagen, Zielgenauigkeit. Wenn man sich mit ihm unterhält, man merkt direkt, er ist an den Menschen interessiert, dem er gegenüber sitzt, hat diese Wertschätzung, er hat dieses Charisma, diese Ausstrahlung, er nimmt die Leute eigentlich so, muss ich sagen, nimmt die Leute so mit, auch in dem Gespräch. Ne? Ich werde das nie vergessen, also war damals, okay, du fährst für Roger Penske in dem...
Er ist beide,
ja. LMP2, hat auch wieder, denke ich, Roland auch ein gutes Wort für eingelegt, weil für mich war, ich bin ja nie Abtriebsautos gefahren, für mich war das der Schritt vom GT dann direkt in so ein LMP. Mhm. Und da gab es da mit Sicherheit auch andere Fahrer von Namen und da waren ja ganz viele ehemalige Formel-1-Fahrer, Indycar-Fahrer, die da Interesse hatten, ne? Weil das war einfach, Porsche macht wieder was im Langstreckensport mit Roger Penske, klar, der hat ja selber viele eigene Fahrer gehabt. Nee, Porsche hat dann gesagt, okay, wir geben die Chance an den Romain Dumas und an mich, also damals als absolut Jüngster. Und dann war dann die Situation, okay, für Roger Penske und wir stellen dir den jetzt mal vor. Und da war, will ich nie vergessen, Porsche Abschlussfeier 2005. Und da kommt er zu meinem Tisch. Ne? Da kam dann der Teamchef, kam dann und sagt, okay, Roger wants to meet you. Und ne, warte mal gerade ein paar Minuten, der kommt jetzt, sag ich, wie? Der kommt zu meinem Tisch, ja, ist kein Problem. Sag ich, nee, aber ich gehe zu ihm hin, weil ne, für mich war das ein Ausdruck des Respekts. Ja. Ne? Nee, er kommt zu dir. Und ich direkt dann aufgesprungen, der hat dann schon gesehen, dass ich dann fast schon die Hacken schlagen will, so vor Respekt. Und dann so, no, no, no. Ich sag, Mr. Penske, it's in honor. Sagt er, nee, Call Me Roger, also ne, hat mir es du angeboten. Ja. Wir sind beides Racer, we're both Racers. Und dann fing er schon an, sagte, okay, wir müssen gucken, die Audis, die ja damals in der großen Klasse waren, da müssen wir gucken, dass wir mit denen dann fighten. Und wenn wir da hinten dann leicht drauf fahren, müssen wir gucken, dass die Nase so verstärkt ist, dass wir die dann mehr drauf fahren, dass dann die Nase bei uns nicht beschädigt ist. Aber dann können wir vielleicht die dann am Ausgang dann überholen. Und ich so große Augen gekriegt, weil es war der erste Teamchef, der mir dann gesagt hat, aktiv empfohlen hat, dann mal hinten irgendwo jemanden drauf zu schubsen und dann vorbei zu. Und war dann komplett fasziniert. Und da gibt es noch eine lustige Geschichte, das habe ich später erst verstanden. Als in dem Auswahlprozess für das zweite Auto, mit dem Airspider für Amerika, als dieser Auswahlprozess zugange war, wohl zugange war, ich habe das damals gar nicht so mitgekriegt, hieß es, okay, du kriegst einen Test in Sebring, zusammen mit dem Sascha Maaßen, der ja schon gesetzt war für das andere Auto oder für das eine Auto. Und ich war ja, wie gesagt, für das zweite Auto vorgesehen. Ja, machst du einen Test in Sebring mit dem Sascha und alles klar, Sitz gemacht, bin dann nach Sebring geflogen, 2 Tagestests, Penske Racing exklusiv. Und bin dann gefahren und wir haben uns da abgewechselt, der Sascha und ich. Und habe dann gemerkt, dass dann immer jemand, immer wenn ich Richtung Box gelaufen bin, ist jemand mit dem Motorroller auch zur Box, ist dann um die Strecke. Ich habe das dann zum Teil auch so erst beim Reinfahren nur gesehen, dass er immer dann, wenn ich dann in die Box kam, kam der Roller wieder zurück. Habe mich dann später dann so ein bisschen unterhalten, habe dann auch gewusst, wer es ist. War damals der Rick Mears. Auch Indycar-Champion, Indy-500-Sieger, damals Fahrercoach für im Indycar-Team von Roger Penske. Und er hat mich dann auf eine nette Art und Weise in Gespräch dann immer verwickelt, hat so Sachen gefragt und so. Und ja, und am Ende vom Test sagt er nur so, good job. Hat mir so good job, also zugezwinkert, gegrinst und ist dann weggefahren. Hab ihn dann nie mehr gesehen bei einem Test, als wir da waren. Und im Nachhinein habe ich so eins eins zusammengezählt. Dann war das, glaube ich, so die Feuertaufe für mich, denke ich, wo der Roger wahrscheinlich gesagt hat, schau dir den mal an, der fährt für uns nächstes Jahr, guck mal, was du denkst. Ne? Okay, und krass. Das war wahrscheinlich so den Stempel, okay, den können wir nehmen. Also, aber auch wieder so auf so eine, zwar professionelle Art und Weise, aber auch nicht so, jetzt wir gucken jetzt mal, was der kann, sondern das war auch wieder ganz professionell, aber ganz angenehm, wie der Rick Mears mir den Respekt entgegengebracht hat, aber trotzdem geschaut hat, okay, was kann der einfach fahrtechnisch, wie sieht er die Sachen, wie denkt er, wie arbeitet er, Setup, und das hat mir auch wieder imponiert im Gegenzug. Und ich habe den danach ja dann bei einzelnen Rennen dann auch gesehen, als Indica und AMS zusammengefahren ist. Es war auch immer wieder herzlich, oh, you're doing well and winning. Und wir haben ja unheimlich viel gewonnen im Nachhinein.
Ja, ohne Witz, ne? Das war ja eine Wahnsinnssaison, ne? Oder die Jahre, ja, die du da warst.
Ja, es war toll. Und das war für mich eigentlich so als Team mit auch die schönste Zeit. Also ich habe damals auch zu Roger gesagt, also bin mit ihm einmal dann in Daytona von der Garage, dann vom Zelt, von der Garage in Daytona an die Box gelaufen und hat man mehr Aufmerksamkeit von Fans und Fotografen bekommen als bei einem Sieg. Das sage ich, getting more popular, walking with you to the pits, und dann lacht er. Also man sieht, das ist jemand, der lebt Motorsport, ja. Einfach eine Ikone. Ja,
krass. Ja. Wahnsinn, beeindruckend. Du hast ja in deiner Karriere mit der Formel Ford und auch Carrera Cup sehr analoge Autos noch erlebt. Ja. Wo du gesagt hast, mit Zwischengas und so. Ja. Und dann kam irgendwann diese Lenkräder, die mehr Knöpfe haben als so mancher Kernkraftwerkbetreiber in seiner Steuereinheit. Wie ist das für dich? Also hast du Spaß an solchen Autos, an dieser extremen Technologiebesessenheit, oder magst du lieber so analoge Autos?
Ich muss sagen, beides. Also was mich, ich komme noch aus der Zeit, gab es keine Datenaufzeichnung, gab es noch den Schaltknüppel und mit Zwischengas und so. Das war zwar so die Ende dieser Ära wahrscheinlich, ja. Aber das hat mich immer noch geprägt. Bin auch immer bis heute noch Rechtsbremser, noch kein Linksbremser. Das heißt immer noch das Kupplungspedal im Kopf. Aber das, ich sag mal, das Puristische, und ich sehe mich auch so als Racer, der auch alles mal selber probieren will. Bin Bergrennen gefahren, ich bin Rallyes gefahren, ich bin Langstrecken, Sprintrennen gefahren, Nordschleife, Prototypen, GTs. Und ich sehe mich auch so, dass das irgendwo, dass man alles mal verstehen muss, alles können muss bis zu einem gewissen Grade. Klar, wenn man was intensiver fährt, dann spezialisiert man sich, aber man muss alles, was geht, irgendwo schon mal erlebt haben. Und deswegen mag ich so diese puristischen Autos, diese Fahrmaschinen, wie früher die Cup-Fahrzeuge, die nicht einfach zu fahren waren, mit einfach wenig Hilfen. Aber auch diese Hightech-Autos, gerade jetzt 919 Hybrid, wo du dich komplett, ja, wie soll ich sagen, ins Detail reinwurschtelst, wo du einfach unendliche Möglichkeiten hast mit der Hybridsteuerung. Also das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn man das alles erzählt, wie im Detail man dort gearbeitet hat. Aber das hat mich auch fasziniert, weil das einen ganz anders nochmal fordert. Ne? Mhm. Das fasziniert mich auch. Es ist aber nochmal eine andere Intensität. Ich muss sagen, das ist schon an gewissen Stellen schon Limit gewesen, wenn man ein Lenkrad hat mit 33 Knöpfen,
unglaublich.
Drehschaltern.
Und zwei Displays drauf. Ne?
Genau. Und das ist auch alles so zu wissen. Ne? Das ist also zu dem Zeitpunkt konnte man auch kein anderes Programm nebenbei mehr fahren, sondern das hat eigentlich die ganze Zeit in Anspruch genommen. Ne? Ich habe davor Le Mans, kann ich aber jetzt sagen, habe ich ja dann in der Woche das viermal gelesen hier, das Driver Manual, also es gab ja dann eine Gebrauchsanleitung dann, die weiß gar nicht, 34 Seiten, 40 Seiten dick.
Über das Lenkrad.
Ja, generell über die Bedienungs-, also quasi eine Bedienungsanleitung fürs Fahrzeug, wo welcher Knopf sitzt, die Funktion, was man wissen muss. Und das Lenkrad, also die Hauptschalter waren ja alle am Lenkrad, dann, die schnell erreichbar sein mussten, aber so die an dem Dashboard daneben waren also im Prinzip das die untergeordneten Menüs, kann man so sagen. Es ging hin bis zu die Hybridsteuerung, weil dann immer vier Knöpfe oder eigentlich so vier Stationen, die man verstellen muss. Und haben wir da mit NATO-Alphabet dann auch gearbeitet, dass diese Codes dann in NATO-Alphabet-Stil an die Fahrer übermittelt wurden, dass man dann während dem Fahren und so das nicht irgendwie verwechselt. Weil wenn man den falschen Knopf oder so weiter gedrückt hat, die falsche Kombination hätte sein können, dass man dann irgendwas ausschaltet und dann im Prinzip dann das System lahmlegt.
Das ist so krass, oder?
Ja, ist schon krass. Es ist super so intensiv, aber war für mich als die forderndste Zeit, die ich überhaupt hatte.
Das glaube ich. Also, das habe ich jetzt auch schon gelernt, muss ich sagen, also auch wenn mein Podcast Alte Schule heißt, physisch und psychisch ist heute die Last größer, oder? Auf den Fahrern.
Ja, also ich habe ich war ja mega Respekt vor den Fahrern aus der Vergangenheit, also aus der anderen Ära, aus der anderen Zeit. Ich habe dieses Jahr das Glück gehabt, mit Hans Herrmann ein paar Sachen machen zu dürfen fürs Porsche Museum und da habe ich riesen Respekt. Also das muss extrem damals gewesen sein zu der Zeit. Ne? Aber ich glaube, jede Zeit hat so seine Herausforderungen. Ich denke mal, da kann das jetzt, wenn man die aktuelle LMP1 sieht, ich glaube, es ist einfach anders. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schmälern sollte. Es ist auf der anderen Art und Weise intensiver. Ne? Vielleicht die Vorbereitung noch mehr. Und ja, das muss man schon auch akzeptieren heute. Ne?
Das Maximum war ja der 919 in dieser Hybridzeit.
Genau.
Und ich habe gerade heute nochmal geguckt. Also 5,7 Millionen Aufrufe hat die Rekordrunde auf der Nordschleife. Wie viel Mal hast du dir das Ding schon auf YouTube angeguckt?
Eigentlich, also ich habe es am Anfang mal geschaut. Und ich würde jetzt sagen, so, manchmal, wenn ich so schlechte Laune habe und so, keine Ahnung, vielleicht mal alle 4-5 Monate mal, wo ich mal so reingucke und einfach, aber für mich ist gar nicht jetzt so, dass jetzt so Selbstbeweihräucherung und sage, hast du das gut gemacht damals, sondern für mich geht es eher so drum, das war einfach ein super intensiver Tag. Das waren im Nachhinein, muss ich sagen, sehr schöne Erlebnisse. Und das einfach so für gute Laune zu kriegen, man sagt es einfach, für mich, das ist einfach positiv behaftet, weil das an dem Tag so das Maximum war, was ich je an Querbeschleunigung, an Beschleunigung an sich, an Bremsverzögerung, an Kurvengeschwindigkeiten erlebt habe. Und es ist einfach, das weiß ich, das werde ich nie mehr in dem Maße erleben dürfen wahrscheinlich. Und deswegen war das so eigentlich so Top of the Tops.
Ne? Trackstar fahren. Aber ist das nicht, wenn man aus dem Auto aussteigt, ich stelle mir so vor, dass dein Leben seitdem so langweilig geworden ist, weil sich alles wie ein Zeitlupe anfühlt. alles so lahm sind um einen rum.
Ja, das werde ich oft gefragt. Also in der Tat werde ich das oft gefragt. Aber das ist, nee, würde ich gar nicht so sehen. Es war einfach an dem Tag intensiv, auch so die ganze Vorbereitungszeit, weil das waren ja keine 5 Minuten. Kein 5-Minuten-Job gewesen, dann ausladen und mal schnell da eine Runde fahren. So.
Erzähl mal ein bisschen, wie das war. Also die sind irgendwann auf die zugekommen und Porsche hat gesagt, wir fahren die neue Rekordzeit auf der Nordschleife.
Ja, das war am Ende von dem 919-Projekt, waren dann ein paar Ideen rumgegeistert innerhalb vom Team und da war unter anderem auch, wir gehen mit dem Auto auf die Nordschleife und hab dann, interessant, schön eigentlich. Und irgendwann wurde auch gar nicht mehr gefragt, wer macht's jetzt, sondern es war ein Timo und dann, wir haben da ein interessantes Projekt. Also es war dann relativ früh klar wohl, dass ich das fahre und hab dann direkt, super, mach mal. Und ich weiß noch genau, auf der Heimfahrt dann, das war so wahrscheinlich November, Dezember 2017 am Ende der Saison. So auf der Heimfahrt von Weiß habe ich mir so gedacht, okay, also man wird schon schnell werden dann, ne? Und das ist vielleicht auch gar nicht so ungefährlich, ne? Wir haben dann nie vergessen, jetzt ohne zu weit auszuholen, aber die erste Simulatorfahrt, die wir dann gemacht haben, noch mit dem normalen 919 Modell auf der Nordschleife. Will ich nie vergessen und bin dann gefahren. Und am Ende von der Runde bin ich dann ausgestiegen oder am Ende von den zwei Runden. Und in den Simulatorraum, da war normal nur Platz für 4 oder 5 Personen da in Weißach. Und guck rum und da waren gefühlt 30 Personen drin, weil jeden das fasziniert hat. Und da habe ich dann auch verstanden, okay, diese Strecke ist einfach eh einzigartig.
Das wird wichtig, ja.
Aber dieses Projekt ist schon nochmal, es hat eine Strahlkraft. Ne?
Du hattest aber vorher wie oft die 24 Stunden Le Mans gewonnen?
Fünfmal,
also du kanntest die Strecke, kann man schon sagen.
Strecke sehr gut gekannt, klar. War da in dem ganzen Prozess mit der 919, wurde der dann schrittweise umgebaut in diese Evo-Version. Das war ja nicht von einem auf den anderen Tag.
Das muss man ja auch sagen, der Rekord, das ist jetzt kein Rekord wie bei Stefan Bellof, was er lange erzählte, was irgendwie eine Rennvorbereitung war, sondern das ist ein Auto, was nur für diese eine Runde gebaut wurde.
Ja, absolut, ja genau. Also das Auto wurde umgebaut dann in Schritt, bin dann in Weißach auch viel damit gefahren. Also auch die Haupttests.
Also das Auto auf der Straße oder im Simulator noch?
Ja, also genau, Simulator lief ja parallel und Simulator war ein bisschen für die Entwicklung, war aber mehr für mich da, dass ich mich an die Geschwindigkeiten gewöhne in der Tat und dass ich auch so ein bisschen Risikoabschätzung machen kann, weil es war natürlich schon klar, dass dass man in der Runde schon mit Augenmaß fahren muss, ne? Weil war uns allen, das muss man auch schon sagen, es war uns allen auch klar, dass das darf nicht umschwenken, weil es war schon gefährlich. Ne? Das darf jetzt nicht umschwenken, aber wenn wir da einen Incident haben, dann geht es in die negative Richtung. Also es war schon hohe Verantwortung vom ganzen Team, aber ich glaube auch, kann man ohne jetzt selbst jetzt da auf die Schulter zu klopfen, hohe Verantwortung für den Fahrer. Ne?
Was war die Rekordzeit auf dem Simulator?
Also die Zeit habe ich nie gesagt, werde ich auch jetzt nicht sagen, aber die war nicht so weit weg, die war nicht so viel schneller. Ne? Also ich habe dann
aber sie war schneller?
War ein bisschen schneller, aber nicht so viel. Ne?
Okay.
Es wird ja oft gesagt, irgendwie unter 5 Minuten, aber das habe ich nie geschafft.
Okay. Also das habt ihr nämlich auch mal gehört, dass eine 4 vorne stand.
Ich glaube, es gab mal eine erste Simulation, das war aber ohne Kuppen und ohne, das war einfach auf einer ebenen Strecke und auf einer breiten Strecke. Also das kann man vergessen.
Ja.
Nee, und das Auto wird dann schrittweise umgebaut, also dann ein anderes Fahrwerk, also alles verstärkt, andere Aerodynamik, mehr Leistung dann zum Schluss auch noch. Und da hat man schon gemerkt, in Weißach dann auf dem Prüfgelände, das Auto ist dann schon verdammt schnell. Ne?
Wie viel Leistung hatte der?
Der hat, also Gesamtleistung waren, glaube ich, 1160 oder 1170 PS waren das.
Ne? Wie ein Le Mans, wie ein 917 Spider.
Das
hätte auch lange fahren können eigentlich.
Ja, klar, ja. Ja, und halt auch aktive Aerodynamik mit Topspeed, war dann letztendlich also 370. Ne?
Der Wagen hat tatsächlich auch jede Kurve erkannt und wusste, wo er ist, das Auto selber und.
Nee, was wir gemacht haben, hat sich erkannt, also was wir gemacht haben, dass dieses DRS, also mit den Klappflügeln, wir hatten ja vorher einen halben Tagestest gehabt auf der Nordschleife, wo dann 3 schnelle Runden sind wir gefahren, aber nie unter der 611, sondern haben dazwischen immer Passagen gehabt, wo wir langsam gefahren sind.
Bewusst, um den Rekord
zu bringen. Genau, richtig, um nichts irgendwie da vorzugreifen. Aber da habe ich ja manuell, also am Knopf damals, das DRS bedient und habe es dann manuell im Prinzip abgestimmt. Also den Flügel öffne und wo ich ihn zulasse. Ja. Das haben wir abgestimmt und habe dann für die Rekordrunde dann war der 29. Juni.
Ja.
Da haben sie es dann so reinprogrammiert, dass das, was ich manuell vorher bedient habe, war dann automatisch gegangen. Ja.
Du hast während der Runde nichts am Lenkrad
noch bedient? Nee, genau. Ich habe es vorher manuell dann abgefahren, habe gesagt, okay, da und da können wir einen Klappflügel fahren und hier können wir die Leistung dazu boosten. Und dann in der Runde war das dann auch automatisiert. Dann haben sie dann kilometerabhängig oder distanzabhängig wurde es dann gesteuert. Ne? Also Auto war schon seiner Zeit voraus. Also klar, hat jetzt kein ABS gehabt, das nicht. Gut, Traktionskontrolle hat die Vorderachse und Hinterachse hat es gehabt bei der Le Mans-Version. Wir haben das aber eher genutzt, um die Leistung zu optimieren, weil jetzt der Zusammenspiel zwischen E-Maschine, die halt dann auch fast 500 PS hatte und Motor, der hinter dem Fahrer saß und die Hinterachse angetrieben hat, weit über 700 war. Das musste ja so synchronisiert sein, dass du keine Über- oder Untersteuern beim Beschleunigen hattest. Ja, das war halt dann das Schwierige gewesen. Wir hatten auch Runden gehabt, wo wir abgebrochen haben und gesagt, okay, wo ich gesagt habe, okay, jetzt das passt nicht, ich fahre jetzt langsam in die Box und haben wir das nochmal angeschaut und die Ingenieure haben es dann nochmal geguckt, gerade so die Leistungsabgabe nochmal geschaut, dass das nochmal synchronisiert und dann sind wir wieder gefahren und die Runde an sich, das war ja super intensiv, war aber, muss ich sagen, für mich rein vom Fahrzeug her, das super funktioniert, war aber verdammt schnell gewesen. Wir hatten, nochmal für was chronologisch sagt, wir hatten an dem 29. Juni hat man dann eine Einstellrunde, Install Lab, sagt man ja, einfach zu gucken, funktioniert das System. dann eine schnellere Runde, um sich an, den, an die Geschwindigkeit zu gewöhnen, noch mit Standardreifen. Und dann war im Prinzip ein Schuss war gedacht mit Spezialreifen und so. Und das war dann die 524. Und bin dann danach mit dem Chefingenieur, dann mit dem Steven Meiters, dann zum, zum Andreas Seidel, der war damals noch Teamchef bei Porsche, der ist bei McLaren in der Formel 1 ist. Super Teamchef, wirklich tolle Zeit. Und sind wir dann hin und haben dann gesagt, wir würden gerne, also beide haben wir gesprochen, wir würden gerne nochmal einen Schuss kriegen, nochmal eine Runde, weil A, der Steven hätte am Setup noch ein paar Ideen, wo wir was verfeinern können. Und ich habe gesagt, ich hätte noch zwei, drei Ecken, wo ich noch ein bisschen was, nicht gesagt schneller fahren, ich habe nur gesagt, I'd like to clean it up, also einfach ein bisschen das erklären möchte. Ne? Er wusste natürlich, dass wir schneller fahren können und wollen. Er hat gesagt, okay, ich vertraue euch, ihr kriegt nochmal einen Schuss. Und dann kam dann die 519 bei raus. Und ja, im Nachhinein muss ich sagen, war das verdammt schnell. Es war verdammt intensiv. Ich habe das erst daran gemerkt, als ich dann zurückkam. Wir haben ja dann vor der Hohenrain-Schikane gestartet. Und erst kurz bevor das Video anläuft, habe ich ja erst den Motor zugeschaltet. Bin ja erst elektrisch los, dann den Motor zugeschaltet, als das Video quasi begonnen hat. Die Runde gefahren und nach der Runde bin ich dann bis Flugplatz noch weitergefahren. Da ist so eine kleine Einfahrtsschneise. Dort standen dann wieder zwei Mechaniker, die haben mich dann dort gedreht und bin dann gegen die Fahrtrichtung wieder die drei Kilometer zur T13 gefahren. Ja. Und als ich dort angekommen bin, war dann klar großes Hallo, weil auch klar war, dass wir dann nicht mehr weiterfahren. Das war auch dann mein Wunsch, weil ich sage, es reicht jetzt, sonst übertreiben wir es, genau. Ja. Und bin dann aber rein, muss ja ausgestiegen, war dann Bilder und alles und klar Jubel. Und bin dann in diesen Truck, weil an dem Tag waren ja auch viele Partner und waren auch einige Journalisten da. Und Porsche hat mich versucht, ein bisschen auch von fern zu halten oder ein bisschen separat zu halten, weil das ja schon viel Trubel war und es war ja eine große Verantwortung. Und werde es nie vergessen, ich komme in den Trailer da rein, wo nur drei Leute waren. Und ja, ich habe da versucht, mit ihnen zu sprechen oder ein Interview zu machen und konnte gar nicht richtig reden, weil ich habe erst gesagt, okay, gib mir mal 10 Minuten, muss erst mal hinsetzen, wo das bei mir noch so nachgelaufen ist. Also voller Adrenalin, voller einfach volle Fokus und auch wahrscheinlich noch so, dass, weil ich die ganze Zeit verdrängt habe, auch diese Angst oder diese Respekt und einfach diese, ja okay, es ist ja schon nicht ungefährlich, was wir hier machen. Das kam dann alles so hoch, nur so eine Viertelstunde echt gebraucht. Bis ich dann wieder so halbwegs klar war und dann ging es. Also war dann schon, muss ich sagen, das war, wo ich sagte, dass an dem Tag einfach, es war eine unheimlich intensive Geschichte in allem. Man kann das jetzt gar nicht, und es war auch nie mein Anliegen, jetzt zu zeigen, jetzt ich fahre jetzt hier schneller als ein Stefan Bellof, das ist Blödsinn, weil ich selber,
das Auto, das
muss ich sagen, für mich, er hat mich nie mit Stefan Bellof verglichen. Es war für mich einer Fahrer, auf den ich aufgeschaut habe, habe viele Bücher gelesen von ihm, habe den Goa über die Jahre kennengelernt, habe damals in der Zeit ein gutes, sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater gehabt, zu dem Georg, der mich auch, und das ist auch emotional an dem Tag bei mir, weil ich nie vergessen werde, als ich heimgefahren bin abends, klingelt das Telefon, haben viele angerufen, aber ein Anruf bleibt mir immer in Erinnerung, es war klingelt das Telefon, gehe ich ran, war der Georg Bellof dran und sagt, Timo, bin so froh, dass alles gut gegangen ist und super und das ist erstmal das Wichtigste, dass dir gut geht und ich habe mir das angeschaut, du, super Leistung und also da kriege ich Gänsehaut, sage ich, du Georg, das, also, dass du das sagst und sage ich, aber ich will dir gleich sagen, es soll also nichts vom Stefan wegnehmen und ich will mich denn niemals anmaßen, mich mit ihm zu vergleichen. Also sagt er, nee und sagt er und oder willst du mit dem 962 nochmal fahren oder 36? Nee, auf gar keinen Fall. Da fahre ich auch mit Sicherheit deutlich langsamer. Sagt er, nee, alles gut. Sagt er, nee. Also war so herzlich. Und deswegen, also für mich war das von Anfang an klar. Das war nie irgendwie auch dahingehend. Also das Ziel der Sache, muss man auch sagen, es war zu zeigen, dass man mit so einem Auto dort fahren kann auf dieser Oldschool-Strecke, mit diesem Hightech-Auto. Einfach faszinierende Bilder zu liefern, die wahre Leistungsfähigkeit von so einem Fahrzeug zu zeigen. Und ich glaube, was ganz toll ist, krieg heute, werde ich so oft noch darauf angesprochen, einfach von jungen Menschen, die das auf der am Simulator oder auf der Playstation oder auf dem Computerspiel nachfahren wollen. Und das ist einfach, es hat so, glaube ich, nochmal eine andere ja, Generation auch nochmal fasziniert, glaube ich.
Absolut. Das
darf man nicht vergessen.
Absolut. Ne? Also, und ich finde, ehrlich gesagt, die Leistung von Stefan Bellof nochmal überhöht.
Ja.
Also weil eben das ein Auto war, was nur für eine Runde gebaut wurde. Richtig. Wie viel Heckmeck, also Heckmeck in Anführungszeichen, wie viel drumherum nötig war, um das zu schaffen.
Ja.
Gut, man hätte natürlich auch 6-10 fahren können, nur zweite Sekunde unter Boden.
Ja,
das wäre vielleicht schneller gegangen, ne? Oder in deine Einrollrunden mehr oder weniger. Aber, aber es ist, also dass man da noch 50 Sekunden schneller fährt und so. Und würdest du sagen, dass es jetzt nochmal schneller ging, also von der Technik her?
Gut, die haben ja den ersten Abschnitt.
Oder so, dann irgendwie.
Ja, aber die Nordschleife wird ja auch alle paar Jahre
immer noch verbessert. Das muss man auch sagen. Die, genau. Die Strecke ist viel glatter. Ne?
Ja, die haben jetzt nochmal danach, haben sie nochmal asphaltiert bis, ich glaube, bis Breitscheid oder so. Mhm. Ja, also ich denke mal so, klar, das wird irgendwann, wird das denke ich schon, dass das jemand nochmal unterbieten wird. Muss aber eins sagen, es ist schon eine, rein von der Zeit ist es schon eine Maske, wenn es jemand machen will, sage ich, muss er schon das ernsthaft betreiben. Ja, und es ist
Geld,
kein
Geld dabei. Ja, ne? Also das ist ja auch nicht kein billiges Unterfangen gewesen.
Nee, muss das Sportgerät haben und muss auch jemand auch haben, der das dann fahren will. Ne? Wo ja. Dann sagt, okay, ja, weil es ist kein 5-Minuten-Job, auf keinen Fall.
Und auch ein Werk, dass das Risiko nochmal eingeht. Ne? Also das ist genau das, was du sagst. Wenn du da abgeflogen wärst und dabei was passiert, dann hätten die...
Ja gut, das muss man heute auch sagen. Und das ist eigentlich, da gibt man, glaube ich, Porsche viel zu wenig Credit, sagt man auf Englisch. Mhm. Dass man heutzutage, sagen wir, die ja einfach den Mut hat oder gehabt hat, da zu dem Zeitpunkt als Hersteller zu sagen, wir machen sowas und zeigen, dass man mit so einem Fahrzeug dort fahren kann und machen einfach mal was Thinking outside the box, einfach was jetzt nicht irgendwie jetzt vorgepflastert ist, sondern wir reden hier Neuland. Mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke war 35 Jahre lang keiner mehr gefahren. Ne? Also mit solchen Speeds. Ne?
Weißt du, was die Runde gekostet hat? Also mit aller Vorbereitung?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Aber ich glaube, von der Medienaufmerksamkeit war es, glaube ich, ein gutes Verhältnis.
Das denke ich auch. Also, ja, das stimmt.
Nee, war einfach eine tolle Geschichte. Ne? Und ich glaube, ich habe das auch oft genug erwähnt, es kommt auch von Herzen, ist auch nicht aufgesetzt. Also wie gesagt, der Stefan, man sieht das auch nochmal, was er damals mit dem 956 da geleistet hat, ist allererste Sahne. Und
unglaublich.
Nicht von dieser Welt. Und ich sag's nochmal, ich möchte nicht mit 956 auf der Nordschleife da noch eine ähnliche Runde fahren wollen.
Gibt es eine Kurve, wo du, oder wenn du dir jetzt das Video anguckst, wo du sagst, ach, fuck, wäre ich da noch weiter reingefahren oder hätte ich die noch besser gefahren?
Ja, das ist ja das Problem.
Also ich sehe da nichts, ne, um das mal vorweg zu
geben. Das ist ja das Problem als Rennfahrer, weil du beschäftigst dich ja so mit, so oft damit. Das ist ja eigentlich, du guckst ja so eine Runde mit einem anderen Gesichtspunkt. Und das ist genau das Problem. Deswegen habe ich es mir am Anfang gar nicht angeguckt, weil ich genau gewusst habe, okay, jetzt guckst du, ja, da haben wir zwei Zehntel, da nochmal. Und dann kommst du in so einen Modus rein, wo du so eine Unzufriedenheit hast, wo du sagst, ja, da war da nochmal was drin und das wollte ich gar nicht, weil das für mich eigentlich, wir haben es zwar behandelt wie ein Rennwochenende, aber es war für mich jetzt nicht wie ein Qualifying, was du jetzt zu einem 24 Stunden von Le Mans zum Beispiel fährst. Ja, nee, wenn ich es heute gucke, losgelöst, klar, jetzt Einfahrtbrünnchen war ich einen Gang zu hoch, weil ich versucht habe, noch mehr Speed mitzunehmen und da war ich für den vierten Gang besser gewesen. Klar, so Kleinigkeiten findet man schon, aber im Endeffekt, ja, kann ich schon sagen, bin ich ja schon stolz drauf oder sehr, sehr zufrieden. Ne?
Unfassbar.
Also, ich möchte nicht nochmal machen müssen, sage ich
so. Okay. Gab es an der Runde eine Stelle, wo nochmal der extra Schuss Adrenalin kam, weil das Auto schon sehr...
Es war die Lauda-Kurve war extrem schnell. Das sieht man, ich glaube, das sind ja über 3,20. Das muss man, die Speed muss man sich überlegen. Das
Wellige, Fuchsröhre finde ich so krass.
Fuchsröhre ist krass, Bei Fuchsröhre war, ich bin die vorher nie voll gefahren und fahre da runter und war ich selbstverständlich, die geht voll. Und ich habe ja nicht auf den Speed geguckt während der Runde. Das heißt, erst im Nachhinein ist man denkt, boah.
Ja.
Aber das war eigentlich butterweich, Fuchsröhre, aber ich sag mal, Lauda-Kurve und dann Anbremsen für dann die Bergwerkskurve. Das war halt wellig. Ja. Wo das so viel Abtrieb hatte, war es mit dem Auto extrem wellig, weil wir nicht viel Federweg hatten. Und was noch sehr, was für mich, wo ich es gesagt habe, wo es mich fast überraschend erwischt hätte, war Eingang Karussell, weil dann da habe ich angebremst und als dann der Abtrieb, klar, bei geringer Geschwindigkeit der Abtrieb weniger wurde, dann die Hinterachse überbremst und habe dann auf den Wellen eine stehende Hinterachse gehabt und bin dann bin ja nicht ins Karussell rein, weil wir zu tief dafür waren.
Das war klar, du musstest außen bleiben.
Habe mich aber dann zum Glück noch so außen eingehakt, also das war nicht unkritisch und da kannst du in so einer langsamen Kurve kannst du mal ganz schnell blöd aussehen. Ne? Also da habe ich die Bodenwellen unterschätzt, da war kurzer Adrenalinstoß, ja.
Unfassbar.
Am schnellsten, muss ich sagen, wenn ich das noch sagen darf, am intensivsten für mich war so Pflanzkarten 1 und dann 2 runter. Das war am intensivsten, weil das war wie absolut Zeitraffer und absolut nicht von dieser Welt. Weil das war so schnell, wo ich im Nachhinein gesagt habe, okay, das war für mich jetzt in der Auffassungsgabe Limit. Gibt vielleicht Fahrer, die sagen, okay, jetzt fängt es an Spaß zu machen. Für mich war das aber, wo ich sage, das war verdammt schnell. Das war verdammt schnell. Wo ich sage, für mich sage, okay, das ist auch das, was ich auffassen kann, also... Schneller muss nicht mehr gehen. Ne?
Das ist übrigens für mich auch als Zuschauer. Also ich habe ich weiß nicht, wie viele 100 Runden Nordschleife ich mit Walter Röll geguckt habe, allein weil ich es dauernd gefilmt habe und dann geschnitten habe und nochmal und finde das immer toll. Aber dieses Zeitraffer, was du gemacht hast, das ist wirklich eine Runde, wo ich feuchte Hände bekomme, wo ich dann zugucke und denke so, und dann guckt man auf den Tacho oder auf die Tempoanzeige und diese 3,40 oder 3,50 irgendwo zu fahren auf der Nordschleife, bei der schmalen was haben Sie denn gedacht, als Sie das gesehen haben? Da muss man doch...
Naja gut, ich bin ja auch Nordschleife gefahren. Ja. Da war ich schneller, 100 Kilometer schneller, aber ich war schon nicht überraschend. Ne? Das
ist unfassbar. Ne? Ja, Durchschnittstempo, ich habe es aufgeschrieben, 234.
Ja.
Guck mal, ja, fast 235.
Ja. Ja, das schon, war schon ungefährlich. Gut. Ich habe eigentlich auch schon ein bisschen Bammel gehabt. Ich habe mehr, wenn irgendwas abbricht dann im Auto, ne? Das ist bei mir schon... Dass er Fehler macht, okay, er kann machen, aber da habe ich nicht so die Angst dafür gehabt. Ne? Mhm. Das stimmt sogar für mich eigentlich, dass er irgendwas bricht am Auto. Ne? Das ist immer die Gefahr bei so Sachen, gerade bei der billigen Strecke am Ring oben. Ne?
Naja, klar.
Oder hier, der Dinger entlang, wenn der Spoiler wegfliegt, dann hält ich nichts mehr auf. Das, aber, ne? Das ist halt alles so Sachen, was kritisch ist. Also.
Nee. Ich muss sagen, das war, also ich hätte es auf gar keinen Fall, ich hätte es nie um jeden Preis gemacht. Ne? Aber für mich war das, was Wichtige war, das Team, so wie wir die ganzen WM-Titel und Le Mans eingefahren haben, es blieb ja so intakt zusammen. Man hat ja kein neues Team gehabt. Ne? Also es war, die ganze Mannschaft war zusammen. Und diese, ich habe das früh gesehen, in welcher Akribien-Intensität die das machen. Ne? Also deswegen, wir sind ja immer nur eine Runde gefahren, es wurde alles gecheckt. Und das war eigentlich für mich so, deswegen habe ich davon habe ich gar keine Angst gehabt, weil ich gesehen habe, wie die es akribisch vorbereiten. Ne? Aber man muss auch sagen, wir haben damals über die Runde oder die Vorbereitung haben wir nie viel darüber gesprochen.
Nee, ne? Nicht, ne?
Ja, weil ich habe schon gewusst, dass es... nicht ungefährlich ist, ne? Ja, schon klar. Ne? Und sollte auch keinen nicht unnötig belasten, aber gerade deswegen habe ich es auch habe ich mich schon versucht, da akribisch darauf vorzubereiten, auf jeden Fall. Ne?
Nee, kannst du nicht vorher darüber reden, das wäre blöd gewesen. Ich sage, mach das nicht. Ja. Ja, klar, das kannst du nicht sagen, geht einfach nicht.
Das hast du deiner Frau gesagt, ich fahre nach Weißach zum Testen, oder?
Nee, jetzt schon gewusst. Aber das ist auch das Tolle, muss ich sagen, an dieser Familie. Und das ist auch gar nicht jetzt irgendwie selbstverständlich. Ich meine, wir haben hier einen Zusammenhalt in der Familie, der ist... Also muss ich sagen, das hatte ich noch nie erlebt, aber das ist wirklich was, wo, wenn man sieht die ganzen Erfolge, man sieht die ganze Entstehung, sagt, boah, super, aber das ist ohne jetzt den Zusammenhalt, würde das auch gar nicht gehen. Auch jetzt meine Frau und meine Schwester und so, die mussten ja selber auch viel verzichten, dass ich Sachen machen konnte. Ne? Aber da hat nie jemand gejammert, das war eigentlich immer vollste Unterstützung. Ne? Und das muss ich schon sagen, das ist was, wo ich heute noch viel mehr, noch höher einschätze. Wo ich ja wirklich, wirklich dankbar bin, sonst wäre das ja auch gar nicht gegangen. Und auch bei den Sachen, wenn die gespürt habe, ich will das machen, habe mir ein Ziel gesetzt, dann war das immer volle Unterstützung in der Sache.
Jetzt hast du in so jungen Jahren aufgehört als Fahrer, jetzt hast du noch viele Jahre Payback-Time vor dir.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, gut, es ist halt blöd, dass die LEP-Zeit vorbei ist. Halt, ne? Momentan gibt es eigentlich keine. Das ist ja keine richtige Serie, ich weiß nicht. Das ist ja alles im Umbruch mittlerweile auch. Ne?
Ja, ja.
Ja, was willst du noch fahren? Ne? Ich meine, LEP wärst du gerne noch 2 Jahre gefahren, denke ich. Ne?
Hättest du das noch gemacht? Also wärst du noch bereit gewesen?
Ja, wenn das Programm weitergelaufen wäre, wäre ich auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Das stand auch dann eigentlich nicht zur Debatte. Aber ich sag mal jetzt im Endeffekt, was für mich so, da haben wir auch drüber gesprochen, was man zu dem Zeitpunkt, was man hätte können, noch erreichen. Also ich habe im Prinzip für mich jetzt alle Titel eingefahren.
Alles Weltmeister.
Also Spa hätte ich gerne noch gewonnen, 24 Stunden. Die hätten wir ja gerne im Team zusammen gewonnen. Das haben wir zweimal probiert mit Top-Besatzung. Haben wir das zweimal leider nicht, aus verschiedenen Gründen. Auch ein bisschen Pech und Unfälle und Wetter dabei. Haben wir es nicht erreicht. Aber im Endeffekt war es so, wo wir sagen können, ganz ehrlich, mehr kannst du nicht mehr erreichen.
Ich wollte gerade sagen, nach deiner Karriere zu sagen, ich hätte gerne auch, das ist schon fast
ironisch. Ne? Und dann einfach neue Ziele setzen, wobei ich sage, ich fahre immer noch, und das würde ich auch weiterhin nochmal noch gern hobbymäßig, wenn eine Rallye ansteht oder wenn das ein oder andere...
Noch Bergrennen fahren wir nochmal, ja. Jetzt war vor 2 Jahren in Glasbach, seine eigene Strecke, weil er hätte fast geknackt, wenn es nicht geregnet hätte.
Ja,
okay. Aber hätten immer noch die Tourwagen-Rekord in Glasbach, im Cup-Auto. Ne?
Ja. Wahnsinn, ja.
Ja, da werden wir schon noch das eine oder andere machen. Ja, vielleicht noch das eine oder andere
Projekt. Ja, klar, sind andere Disziplinen, das passt eigentlich so weit.
Ja, ein bisschen Reißer, ne? das wird auch nie
aufgehen. Bleibt so,
ne? Ja, das bleibt. Ja.
Und jetzt kannst du schon mal auf eins gefasst machen, das hat mir nämlich Walter mal erzählt, dass alle, wenn du irgendwie auch im hohen Alter irgendwann bei Rennen antrittst, kommen alle nur, um dich zu schlagen.
Das ist immer der gejagte Rest deines Lebens.
Das ist ja auch schön. Man fällt hauptsächlich, weil es Spaß macht. So, klar, mache ich heute noch, wenn ich kann, heute auch nicht mehr gewinnen. Aber ist mir egal, hauptsächlich ich kann fahren, es macht Spaß. Ne?
Ja.
Das ist im Vordergrund eigentlich.
Ne? Ja, super,
das beste Beispiel. Ja. Also das ist immer, also mein Vater, der ist ja bis vor ein paar Jahren noch mit 66 ist er noch 15, 16 Rallyes im Jahr gefahren. Ne?
Ach, richtig, so eine Saison durch. Ja, ja.
Kleine Rallyes halt.
Ja, das ist Wahnsinn.
Ja. Und ich wäre dieses Jahr auch nochmal eine ganze Saison Bergrennen gefahren, wenn es was
gewesen wäre. Ne?
War ja nicht. Ne? Gut, zunächst mal gucken. Fahren will ich noch ein bisschen was. Ne?
Deswegen, so.
Historischer Motorsport, ist das ein Thema? Also bist du mal so historische 917 oder sowas gefahren am Limit auch? Oder?
Nee, ich habe in der Tat, das kann ich eher mal erzählen, weil das irgendwann hat er mich angerufen und sagt, der Willi Kausen hat gerade angerufen, der hat mich für ein Rennen angefragt. Ne? Ja, das kann ja gar nicht sein. Aber
Willi Kausen, jetzt aber raus. Mit der Geschichte von Willi Kausen sind immer gern genommen.
Gibt's da gibt es eine Rennserie in Leckerslede mit den alten Autos. Ne?
Ja.
Und hätte er gerne gehabt, dass der Team da fährt mit seinem 917er.
Ja.
Gut, das Problem war nur, an dem Monat hast du eh was gehabt.
Ja, habe ich Petit Le Mans, glaube ich, gehabt. In den USA bin ich
rein. Du bist USA gekommen mit dem Mazda, glaube ich. Ne?
Ja, es war Tequila Patron, das war 2018.
Also mit dem Mazda, glaube ich. Oder hat er dann in den USA gehabt, wo er gefahren ist. Da, ne? Da hätte man ja gemacht, klar, sicher wäre interessant gewesen. Mal, ne?
Ja.
Sicher.
Und dann hat er gesagt, aber ruf, er hat alles da gelassen, also die Kontakte an, ruf so Willi doch mal an. Und ich habe ihn von der einen oder anderen Veranstaltung vom Museum, habe ich ihn gekannt ein bisschen. Dann habe ich angerufen und er sagt, da, Timo, super, dass du zurückrufst. Und ja, wie sieht's aus, willst du 917 fahren? Sag ich, ja du, ich habe geguckt den Termin, ich kann da leider nicht, also kann leider nicht. Und ich kann da, weil der Vertrag war schon unterschrieben, ich kann das Rennen nicht absagen. Ah, schade und so. Hätten wir ein schönes Wochenende gemacht.
Jo.
Und dann sagt er, ja, das wäre in Paul Ricard gewesen, Le Castellet. Ah, schön, da ist tolle Strecke, auch Auslauf und so. Sag, ja, und davor haben wir noch einen Reifentest in Spa und da guckt man, dass wir Setup rausfahren. Ja, wie Reifentest? 917. Ja, nee, da fahren wir schon. Also wir fahren nicht ganz am Limit, aber wir fahren schon schnell. Ich so, okay.
Und da muss ich sagen, da ist...
Du bist doch mal...
Respekt, ne? Also das hätte ich, da muss ich sagen, mit den Autos, boah, also kann ich nicht sagen, dass ich da jetzt richtig schnell mitgefahren wäre, muss ich ehrlich sagen.
Ist doch
2001
in Hockenheim, also letzte Kappe in Hockenheim 2001.
Ja, ja.
Da hast du den GT1 doch, hast du da als Pausenklappen gefahren. Ja. Ne? Ja. War der Willi Achterbein mit der 917.
Richtig, genau. Ja, genau. Ja.
Das ist gerade über weggefahren, du bist da gekommen mit dem GT1. Ne?
Ja.
Mit dem ist ja auch schnell, da wird auch schnell alles gewinnen, das Team muss ab. Ja. Mit dem 917.
Ja, da habe ich aber schon Respekt vor, ne? Also muss ich sagen, vor der Zeit, erstmal vor den Autos, von dem Wert von dem Auto, weil du weißt, ein Auto gibt es ja nicht mehr unendlich. Ja. Und einfach klar, ich meine, das ist ja vom heutigen Sicherheitsstandard nicht vergleichbar.
Ne? Ja, sicher. Ja.
Also ich glaube, bei den Autos würde ich auch genau hingucken, wer es geschraubt hat.
Ne? Ja, das auch.
Also das ist so ein Thema.
Da könnte schon das historische oder das Le Mans, Classic Le Mans, was auch immer, alles war ja, hätte auch, kann man mit 904er Porsche mal kennen fahren. Mhm. Und ich dachte, Timo, will ich nicht machen.
Haben wir auch nicht gemacht.
Das, ne? Ich weiß, natürlich, die Dinger laufen immer 200 und ich weiß, Sicherheit.
Ne? Ich hatte das Glück, ihr habt schon ein paar Mal in Weissach Rollouts fahren dürfen, Museumsfahrzeuge. Einen Nachmittag bin ich mal, ich glaube, 3 Le Mans Siegerfahrzeuge gefahren, und also 936 GT1 Le Mans Sieger von 98, dann die 962 vom Striezelstuck, ich glaube, das 87er Siegerauto.
Ja.
Also in einem Nachmittag so 40 Jahre Sprünge gemacht.
Okay, krass.
Und das ist was, wenn ich dann langsam, oder was heißt so, mit meinem Speed dann fahren kann, dann kann ich es genießen, dann ist das für mich was anderes. Aber wenn du jetzt dann auf Zeit fahren musst, dann ist das für mich, da wäre das dann eher in dem Moment nichts, weil ich glaube, dann für mich immer so, ich will dann wieder nichts, dass da was passiert, will nicht, dass das Auto zu Schaden kommt oder dass man jetzt da mit so einer Drucksituation fährt, sondern wenn, dann will ich es ja genießen und dann sagen, okay, wie hat sich das für die Fahrer damals angefühlt, wie kann man das mit heute vergleichen? Und da ist ganz interessant. Und wir hatten dann zum Teil auch bei den LMP-Tests, hat man dann in der Mittagspause, sind dann die Mechaniker und die Mitarbeiter vom historischen Motorsport gekommen, haben dann 936 Siegerauto von 81 das Schülauto mitgebracht.
Okay.
Sagen, Timo, kannst du mal jetzt in der Mittagspause mal kurz drei Runden fahren? Roller, so, ja klar, mache ich. Und dann, beim LEP waren dann 20 Leute da, ne? Und dann drei Leute beim 936. Aber trotzdem gucken alle zu, wenn der gezündet wird. Und dann fahre ich los und das ist ein offenes Fahrzeug. Fahre dann meine drei Runden und hab dann wirklich, klar, höre dann drauf, was das Auto macht. Und für mich ist das ein Funktionscheck. Also fahre dann nicht auf Zeit oder so. Ne? Und komme dann rein und dann sagt dann der Klaus Bischoff, sagt dann, hey, du, das war aber nur Halbgas. Jetzt fahr nochmal raus, fahr nochmal richtig schnell mit dem Auto. So kannst du mit dem Auto nicht umgehen. Die sind ja gemacht, für schnell zu fahren. Dann sag ich, du, nee, fahr nochmal raus. Okay, dann nochmal drei Runden. Aber das ist einfach toll gewesen, weil du die Chance hast, so ein Auto zu fahren, wenn das zu erleben. Und du siehst dann auch, wie die... Da die Zeitzeugen, weil der Klaus Bischoff ist ja ein Zeitzeuge aus der Zeit, wie der das lebt, sagt, nee, du musst da schnell mitfahren, hat Fünfganggetriebe, glaube ich, und erste Gang unten links und dann geht's los. Und das so erklärt mit dieser Leidenschaft, ne, einfach.
Weil die haben sie dann die Reifen, die sind uralt oder auf dem Auto sind.
Ja, nee, da haben sie schon, wenn der es revidiert ist, machen sie schon neue drauf.
Ja, ne, so ein Problem.
Ja, da machen sie schon neue drauf. Ja.
Also du bist dann, das war das Siegerauto quasi von Jürgen Barth, ne?
Ich glaube, der Jürgen hat 77 gewonnen mit dem Martini-Auto und 81, meine ich, war das Schüll-Auto.
Ja, da haben sie es wieder aus dem Museum
geholt. War das Helmut, ne? Ja, kann sein, das war das, genau, 81 ja. war später.
1962 war schon Ground-Effekt-Auto von Striezel Stuck.
Ja, das war aber das Langheck-Auto, meine ich.
Ah, okay.
Ja.
917, Hans Hermann.
Das war genau das mit der 23er Lackierung.
917.
Porsche Salzburg Lackierung.
Genau. Okay, der Rot-Weiße.
Ja, Rot-Weiße.
Und dann der 919. Was war jetzt dein Favorit?
Also ist
vom ersten, du bist ja nicht am Limit gefahren, aber...
Nee, so. Also klar, ich meine, ich würde schon ein Auto aus der heutigen Zeit vorziehen, weil das kenne ich am besten und da bist du auch freier beim
Fahren. Das hast du entwickelt, ja.
Ich entwickle. Aber am meisten hat mich beeindruckt 962, weil es für mich eigentlich... schon ein sehr modernes Auto war, so von der Rückmeldung. Also wenn ich so ein Auto fahre, gucke ich immer, ist für mich so der Gradmesser, wenn ich jetzt einen Input gebe, keine Ahnung, Lenke, Bremse, Schalte, was gibt mir das Auto zurück, was ist die Rückmeldung, wie reagiert das Auto jetzt auf jetzt modernen Fahrstil, ich sage es einfach mal so, wenn ich jetzt so ein Auto fahre. Und da muss ich sagen, es war ein unheimlich ehrliches Fahrzeug und hat mich beeindruckt, dass es sehr, sehr modern sich angefühlt hat, ne? Der 962er.
Norbert Singer jetzt glücklich seufzen.
Ah, das war klasse. Ja, gut, das war damals, war das Auto, wenn man so nachliest, war ja das Top-Auto, das Auto, was zu schlagen.
Das erste Ground-Fact-Auto, ja, alles geschlagen, ne? Ja, genau.
Das war das Auto, war mit Sicherheit seiner Zeit voraus, ne? Wenn man überlegt, von 82 an und so weiter, ne? Und Norbert Singer, auch Riesenlegende, ich habe das... zwei, dreimal jetzt auch vor kurzem was mit ihm aufnehmen.
Ja, das kann man sagen. Es gibt einen Podcast von Porsche.
Podcast von Porsche, genau.
Nein, Lemmer oder so heißt der, glaube ich. Und da werden wir zwei Leute wieder was mit Norbert Singer. Ne?
Richtig, genau.
Ja, genau.
Haben wir über Le Mans gesprochen. Und das war halt toll, weil das liegen ja 30 Jahre oder 20 Jahre dazwischen. Und wenn ich so erzählt habe, hat er nur genickt, sagte, ja, das habe ich meinen Fahrern auch immer gesagt und so, das ist gute Erziehung oder gute Schule und so. Das ist halt toll, wenn du, das hat für mich, sage ich jetzt so, das kann eigentlich nur Porsche bieten, dieses Spektrum an Menschen, die diese Erlebnisse haben, die für diese Marke so brennen und wo man diesen Austausch auch hat. Und das hat mir bei Kussmaul damals schon, hat mir das eigentlich mein Lernfaktor, meine Lernkurve beschleunigt. Und damals war Norbert Singer war ja im Büro nebendran, als ich Junior war. Und da bin ich dann hin, habe ihm eine Weihnachtskarte geschrieben und da hat sich bedankt für. Und dann habe ich, das war für mich dann schon ein Ritterschlag. So, okay, er kennt meinen Namen. Also das sind einfach diese, und trotzdem nahbar. Ne? Das war immer toll.
Ich habe mir neulich eine E-Mail geschrieben, wo ein Talk von mir auf YouTube, den ich mit dem Professor Indra hatte, den hat er korrigiert. Hat er gesagt, ich habe da was gehört, das stimmt nicht so ganz, was er da sagt. Und ich dachte, oh Gott, der Singer, der guckt meine Videos. Ja,
aber der Motorsport lebt ja von diesen Menschen.
Ja, oder Herbert Linge auch, ne? Den hast du auch schon kennengelernt. Ne?
Ja, das war vor Carrera Cup, wo der Carrera Cup mein 25 Jahre alt wurde, oder war schon 30 Jahre. Da habe ich mit ihm nochmal gesprochen, das war vor einem Jahr, war das, genau.
Wo wir dabei waren, ja.
Genau, und dann davor ein oder andere Mal auch bei Veranstaltungen. Ist ja ein Unikat und auch jemand, der unheimlich menschlich ist, wie er nahbar ist, viel erlebt hat und auch nicht sich nicht scheut, dann auch sein Wissen zu teilen.
Ja.
Also genau, wir haben einen Vortrag gemacht beim Club der Luftgekühlten in Weissach. Und auch so diese Gegensätze, es war direkt nach dem Le Mans Sieg 2017, so diese Gegensätze, Le Mans Sieg 70 und Le Mans Sieg 2017, war auch wieder total toll, herzlich und auch diese, diesen gemeinsamen Spirit. Und ich glaube, das war, bei Porsche merkt man das auch so, diese Menschen, jetzt um Herbert Linge und auch Hans Hermann, zu dieser Anfangszeit, ich glaube, die haben über die Jahre diesen Spirit gelebt und diesen Mythos Porsche gerade in Le Mans aufgebaut, ne? wo dann die späteren Generationen von gezehrt haben und auch, glaube ich, auch dran gemessen wurden. Ne? Das war dann für uns, das kann ich auch sagen, für mich, so habe ich es auch immer empfunden, als wir das Le Mans-Projekt, den 919-Projekt, das gestartet haben, war das für uns so auch der Gradmesser, waren so diese ganzen Erfolge vorher. Wir wollten ja diesen 17. Le Mans-Sieg einfahren. Und dazwischen war ja zwischen 98 und dann 2013 war ja nichts. Ne? Ja. Also uns war klar, diese Aufmerksamkeit, die wird von Anfang an da sein. Und dieser Gradmesser wird sein, diese Erfolge, die genau diese Menschen eingefahren haben. Ne?
Aber du, ist schon klar, dass in 50 Jahren stehen die Leute und sagen, oh, der Timo Bernhard früher.
Ich hoffe es, klar. Und
das wird genauso kommen. Also du gehörst in diese Porsche-Legenden-Ahnenreihe. Also hast du ja ganz breiten Platz. Ne?
Das ist schon, es, ja. Na, aber
schon besonders.
Das also, ist schon, ja, und das ist halt diese, ja, diese, muss man sagen, diese Bodenständigkeit ist auch das, was Porsche auch immer ausgezeichnet
hat. Ja, das hast du ja gar nicht mehr, ne? Diese Abgehobenheit, die
meinst du bezeichnet hast. Langsam raus, nach zwei Stunden
Podcast. Jetzt irgendwie. Nee, also das muss ich auch sagen, das fällt mir, also speziell bei Porsche-Leuten, ganz oft auf, ja. dass man denkt so, okay, krass, ja. Also gibt es da noch irgendwas, ja. Starlüren oder so? Das ja. Hat irgendwie keiner, den ich bis jetzt kennengelernt habe, aber vielleicht kommt es noch. Ne?
Naja, aber ich denke, was auch ist, und es ist fand ich auch mal toll, im Motorsport schon ganz viele Drucksituationen erlebt, aber was für mich immer faszinierend war, ist gerade in Le Mans, wenn dann Dr. Wolfgang Porsche selber da war, diese väterliche Art oder diese, wenn er steht mit den Kopfhörern und man kommt aus dem Auto und dann nickt einem so zu und dazu dieses, wie soll ich sagen, diese Kommunikation, einfach diesen Respekt, den er hat und auch wenn es dann mal nicht läuft, dann auch wirklich so, dann diese Umarmung und sagt, ja jetzt, ne. Also diese väterliche Art, das muss ich sagen, das ist auch was, wenn da so ein, von der Familie persönlich jemand dasteht, einfach diese Verbundenheit, das war für mich immer unheimlich motivierend. Und auch, wo ich gesagt habe, das ist was ganz Besonderes, diese Wertschätzung und auch dieses, ich bin jetzt dabei, ich bin für euch hier mit dabei und wir arbeiten in die gleiche Richtung. Das war ganz toll, das zu spüren. Ich meine, das hat für mich eigentlich fast nur noch Porsche, ne? Muss man sagen.
Also es gab dann nach dem Ausstieg von Porsche auch für dich nicht, gab sicherlich Angebote, aber ja. Es war... Ich meine, du hättest natürlich.
Nee, ich habe über die Jahre. Über die Jahre habe ich schon immer mal wieder Angebote gehabt. Also gab auch mal einen DTM-Test bei Mercedes nach meiner Juniorzeit. Das hat sich dann zerschlagen. Besser gesagt, das wurde so weit rausgezögert, dass ich dann gesagt habe, nee, ich bleibe bei Porsche oder nimm diesen Porsche-Werksvertrag, weil das für mich einfach. Da habe ich was Festes, habe ich was auf dem Tisch und bin auf diese Spielchen, habe ich keine Lust. Gab auch Angebot konkreter von Opel einen DTM-Platz damals. Okay. Also gab es schon einige, gab es zwischendurch auch mal Gespräche mit Audi und als ich bei Audi dann zum Ende der Audi-Zeit gab es dann schon auch Interesse, dass ich dann komplett bei Audi bleibe und es war auch auch nicht unsympathisch, muss ich sagen, weil das war ein erfolgreiches Team und muss sagen, war zwar ganz anders als Porsche, aber es war schon ein tolles Team, muss sagen, auch für Reinhold Jüst zu fahren war was Besonderes, aber für mich persönlich konnte es niemals diese Verbindung, die ich mit Porsche hatte und diese Chance, die ich bekommen habe, konnte das niemals ersetzen. Da gab es für mich ja keine Diskussion.
Mein erster Gedanke bei den ganzen Filmen, die du aufzählst, ist immer, was kriegt man denn dann als Firmenwagen privat gestellt? Du willst ja immer automatisch bei Porsche bleiben. Ne?
Ja, also, willst du dann ja das gehen? Auch.
Aus der Opel fahren.
Das macht mir aus, ja genau, das macht mir aus.
So, und jetzt hättest du ja auch nach der Karriere sagen können, jetzt kaufen wir ein Haus auf Ibiza, wie es andere machen und hauen hier in die Sonne. Aber jetzt steht hier hinten ein Modellauto Team 75 Motorsport, Team 75. Jetzt machst du ein eigenes Team.
Ja, die Idee ist auch wieder in der familiären Situation entstanden. Für mich ist mein Vater jemand, absolutes Idol, jemand, der wirklich nicht nur für den Motorsport brennt und das lebt, nicht nur Motorsport macht, sondern erlebt es von A bis Z. Und ist jemand, der, das hat mich immer fasziniert, der wirklich mit den begrenzten Mitteln oder mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, den Anspruch hat und das Optimum rauszuholen. Und das auch diese Allrounder, diese, die wirklich, wenn es ein Problem ist, gucken, okay, was machen wir jetzt und immer eine Lösung finden. Egal wie, sowas gibt es heute nicht mehr so oft. Ne? Und das hat mich immer fasziniert. Ich denke, dieses Wissen und dieses ja, Engagement und dieses Talent, das darf man nicht brach liegen lassen. Mhm. Und das war also die Idee, wo man gesagt hat, okay, vor 10 Jahren, 2010, machen wir mal ein Team, so ungefähr. Und da hat sich das immer weiter aufgebaut. Mhm. Und es wurde da immer intensiver. Und für mich war das auch ein Grund, dann mit der Profikarriere irgendwann es wirklich zu stellen, okay, weil du kannst dich ja nicht teilen, sondern du musst dann gucken. Und für mich war, oder für uns war es ja keine einfache Situation, wenn du in deinem eigenen Team selber fährst, weil das ist, wenn du ein Team machst oder ein Team hast, das weiterzuentwickeln, das ist unheimlich intensiv. Du musst ja eigentlich einen Rundumblick haben, 360-Grad-Blick. Mhm. Nicht nur jetzt als reiner, als Fahrer machst du ja ganz viele Sachen mit dir selber aus. Und wenn du dich verbessern willst, dann kannst du in den Spiegel gucken und sagst, okay, ich will jetzt, muss jetzt fitter werden, jetzt gehe ich mehr laufen. Also kannst die Sachen 1:1 umsetzen, wenn du den Willen hast. In so einem Team, wir sind mittlerweile auch 8 Festangestellte, hast natürlich dann auch ganz viele Sachen im Tagesgeschäft, die nicht so romantisch sind. Klar, du musst da schon schauen, dass dann alles läuft. Ne? Und das fordert einen sehr. Und deswegen haben wir dann auch irgendwann, also auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt wollen wir das Team schon was nachhaltig aufbauen für spätere Generationen und fokussieren wir uns dann darauf. Also wir haben hier, denke ich, was ganz Gutes und können da was drauf bauen, aber da ist die Familie ein ganz wichtiger Bestandteil, sonst hätte ich es nie gemacht.
Ne? Wie sind die Rollen verteilt? Was ist Ihre Aufgabe? Sie sind der Teamchef sozusagen.
Also wir sind ja Chef. Wir sind der Teamchef, ja. Wir sind Team, wo jetzt hier drin ist, macht er das Tagesgeschäft, die ganzen Gespräche mit den Fahrern und mit den Sponsoren, macht alles ein Team. Ich bin jetzt eigentlich mehr, sag mal, für allgemeinen Ablauf in der Firma, für alles zuständig. Ich bin LKW zuständig für die Heizung, für alles, was kommt. Ne? Ja, gut, ich würde zwar gerne lieber mehr am Auto schrauben, das komme ich so weit, komme ich mit Sachen immer.
Aber das machen Sie auch noch manchmal und dann fahren Sie noch mit wieder. Ne? Sie haben ein paar Rallye-Autos hier stehen.
Ich habe das ehemalige Rallye-Auto vom Timo, das sind 911er. Und den fahre ich mal Bergrenne, wenn es Bergrenne sind, halt. Ja. Dann habe ich dann mein Käme noch, das Rallye-Auto, das war zwar damals ein Fehler, dass ich ihn so gebaut habe. Ist nicht so, das Rallye nicht so toll, das Auto eigentlich. Ne?
Okay.
Ja, aber mittlerweile geht eigentlich ganz gut. Dann habe ich so hingekriegt, dass das eigentlich läuft. Ne? Aber naja, gut, haben wir noch einen R5 mal noch da stehen. Den haben wir schon nicht gefahren, weil der Patschine sitzt nicht rein. Das ist das Problem bei mir. Aber wie gesagt, das ist halt. Alles ein bisschen blöd gelaufen in der Corona-Zeit, geht nicht viel, da kann man nicht viel machen eigentlich. Ne? Froh, dass wir wenigstens die GT Masters hin uns bekommen haben. Mhm. Und einige GTC-Rennen sind wir ja noch gefahren, so gut, dass wenigstens das gelaufen ist. Ne? Mhm. Das ist halt, wäre mehr drin gewesen, hätte schöne Programme noch gehabt. Aber mit Fahrern aus Russland haben wir einen Fahrer gehabt, der wäre hier ganz Sportscup gefahren, aber
bei
der Karte raus. Alles blöd gelaufen, das ist nicht so einfach. Ne?
Ja.
Spar haben wir auch nicht gemacht. Ja. Spar wollten wir auch fahren, aber auch nicht gemacht, weil, wie gesagt, die Finanzierung hat dann nicht mehr gepasst, eigentlich, ne? Weil die anderen Programme weggebrochen sind. Gut, Spar ist im Winter gefahren worden, hätten wir jetzt auch im Sommer fahren, wäre besser gewesen eigentlich. Ne? Aus der Hände verschoben. Ne?
Mhm. Ja. Also dieses Jahr, das ist ja schon, da merkt man dann, es gab, wenn man so ein Jahr hat wie dieses Jahr, wo dann alles Thema umgeplant wird, da merkt man schon, dass
schwierig ist,
dass dann sehr viel Arbeit ist. Ne?
Ja, das glaube ich. Wie ist das Sponsorenakquise? Du rufst Firmen an oder hast ein Netzwerk an Firmen oder rufen die bei dir an? Oder?
Ja, gut, also Matt, ich habe ja das Glück oder eigentlich die Situation, dass ich mit vielen Unternehmen, die ich jetzt schon über die letzten 10 Jahre dann, die damit gewachsen sind und die dann auch das Team dann auch mit unterstützen, weil sie dann A, sag ich mal, die Loyalität haben, aber B, auch diese Motorsport-Affinität und auch sehen, dass das ja eigentlich eine tolle Geschichte ist und das dann auch aktiv nutzen. Und das ist halt auch wichtig für den Motorsport, dass man diese Enthusiasten hat und dass man dann, davon lebt ja auch der Motorsport, ne? Und dass man da wirklich auch noch was transportieren kann und nicht nur jetzt, okay, mein Herz hängt dran, sondern klar, man kann jetzt mit harten Mediendaten, kann man es ja trotzdem auch untermauern. Und ich habe das oft gehabt, wenn dann auch Personen, die jetzt von Firmen sich das mal anschauen wollen, von Unternehmen, die jetzt noch nie auf dem Rennplatz waren und eher skeptisch waren, wenn die mal vor Ort waren und das mal gesehen haben, diese Zusammenarbeit im Team, dieses Teamgefüge, dieses, diesen Zusammenhalt und dann auch diese Emotionen, wenn so ein Auto rausfährt. Ne? Dann Und das Rennen an sich, was da los ist, das ist alles so komprimiert in eine Stunde, was da alles so anfällt, diese Emotionen, dass sie dann ganz anders auf den Motorsport schauen. Ne? Mhm. Und das, also diese Begeisterung, die kann man schon noch entfachen. Ne?
Ja. Hoffentlich wird das noch ein bisschen erhalten. Ne? Also dieses Motorsport-Gehen, also insgesamt. Und dass auch wieder Zuschauer kommen und dass die Spannung aufrechterhalten wird und dass der Wettkampfgedanke bleibt. Das ist manchmal weiß man immer nicht, dass irgendwie in irgendwelchen Marketingabteilungen vielleicht doch erstickt wird. Ne? So, also.
Nee, also ich meine, da gibt es mit Sicherheit, also aus der Region, da bin ich ja sehr stolz drauf. Also die Küste zum Beispiel, also der Peter Schuler, der ist ein unheimlicher auch Motorsport-Enthusiast und das ist jemand, der das lebt und dieses Unternehmen, die sieht es auch, dass das Motorsport und diese zusammengewachsene Zusammenarbeit ist einfach auch, das ist einfach was man gerne zeigt, was auch die Leute fasziniert. Also wir machen da auch abseits jetzt vom Motorsport, habe ich schon Fahrradtrainings gemacht für die Küste oder auch Weihnachtsaktionen und Charity. Wir haben da echt schon auch viel gemacht, wo ich es da rein über Aufkleber auf dem Auto und wir fahren jetzt ein Rennen macht. Ne? Und das versuche ich auch mit allen Partnern. Also die Firma Osafarm zum Beispiel aus Saarbrücken, die Augentropfen, Nasenspray und so weiter herstellen. Die sind auch sehr sportaffin, machen sehr viel in der Region und haben sich auch sehr über den Motorsport, für den Motorsport begeistert. Also das ist auch so eine gewachsene Geschichte. Da bin ich schon stolz drauf. Das ist was man heutzutage vielleicht nicht mehr so oft sieht, aber was für mich einen unheimlich hohen Wert hat, weil das auch einfach Unternehmen sind, wenn es auch in einem Jahr mal nicht so gut läuft, die sagen, nee, wir sehen das große Bild, es ist gewachsen, diese Loyalitäten, das zahlt sich immer aus. Und ich glaube, erst wenn man so eine längere Partnerschaft hat, kriegt das nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit, einen ganz anderen Wert. Ne? Das ist einfach in so einer schnelllebigen Welt heutzutage, ist glaube ich so eine Stabilität ist was Schönes, ja.
Du, und wenn du jetzt so Nachwuchstalente sichtest oder deine Fahrer sichtest, irgendwie haust du dir manchmal an den Kopf, wenn du die Daten siehst und sagst, boah, das könnte ich selber noch besser, oder? Da muss man ja auch manchmal erstmal umschalten, ne? Dass man jetzt nicht mehr der ist, der sagt, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht, sondern jetzt bringe ich dir das bei. Ne?
Das ist eine interessante Konstellation. Ja gut, das Schöne ist ja mit der Erfahrung, mit den Erlebnissen, auch mit den Erfolgen, hast du ja diesen Grundrespekt dann von den anderen Fahrern, den hast du ja schon mal. Manchmal kann es auch einschüchternd wirken, obwohl ich gar nicht so bin, sondern ich bin jemand, mit dem kann man ja reden. Ich bin ja eigentlich auch der dann kommunizieren, auch jetzt nie überheblich auch auftreten will oder sagen will, das ist jetzt ganz schlecht, so kann man das gar nicht machen, sondern ich versuche da schon immer auch das anders rüberzubringen, ne? Klar. Aber trotzdem kann es, habe ich auch schon Fahrer gehabt, für die das eher dann einschüchternd wirkt, weil sie dann irgendwie meinen, sind die unter Druck gesetzt irgendwo. Das sollte ja auch gar nicht so sein. Wobei ich sagen muss, ich war jetzt in meiner Karriere zu mir selber, war ich schon immer sehr schonungslos in der Analyse. Ne? Aber das hat mir halt immer dann einfach diesen Schritt nach vorne wiedergebracht. Ne? Das kannst ja nichts, wenn du dir selber dann anfängst, da die Sachen zu beschönigen, dann kommst du nicht weiter. Ne? Sondern du musst ja schon knallhart das analysieren. Vielleicht hat sich das in der heutigen Zeit, das weiß ich nicht, ob das noch so intensiv gemacht wird. Ne? Aber das muss man unweigerlich. Und jeder, der eigentlich eine Profikarriere anstrebt, dem versuche ich das schon zu vermitteln, dass man sich die Ziele setzen muss. Und wenn man dann das eigentlich auch so methodisch abarbeiten sollte, dass man einfach diese Schritte nach vorne geht. Es ist dann in dem Moment, muss man sich diese Leidenschaft für den Motorsport, die muss man sich erhalten, dass man. Das heißt, es darf nicht aufgesetzt werden. Es muss das Natürlichste sein, dass das einen morgens, sage ich mal, dazu bewegt, auch morgens aufzustehen und zu sagen, jetzt mache ich was. Das ist diese Leidenschaft, die muss man sich erhalten. Aber man kann damit nicht allein erfolgreich werden, sondern man muss diese Arbeitsweise in irgendeiner Form, muss jeder für sich selber finden, was für einen funktioniert. Aber dieses methodische Arbeiten, dieses Dranbleiben und dieses Analytische, wie gesagt, in irgendeiner Form muss man sich erarbeiten. Sonst kommt man in der heutigen Zeit, kommt man sonst nicht weiter. Ne?
Hier, unten bei euch in der Halle steht ein kleines Kart, da steht auch schon der Name Bernhard drauf, dein Sohn ist 8. Wo siehst du den? Also merkst du bei dem auch das Talent, was du mal hattest? Sagt er schon, Papi, heute macht man das aber anders?
Das ist ganz interessant, weil ich habe jetzt noch mehr, im Prinzip, wie soll ich sagen, Respekt vor meinen Eltern, dass sie damals mich als 10-Jährigen, das heißt, ich war ja damals noch mal 2-3 Jahre älter, mich da auf die Kartbahn in so Geschosse da reingesetzt haben und dann mit einem guten Gefühl hoffentlich haben fahren lassen. Mhm. Also wenn der eigene Sohn losfährt, ist das schon nochmal was anderes, ne? Muss man sagen. Ne? Aber man kann, ich sehe das eigentlich losgelöst. Ich sehe das so, man kann es nicht, ich habe ja 3 Kinder, man kann es nicht von ihnen fernhalten. Mhm. Ich finde das auch Blödsinn zu sagen, ich will nicht, dass du das machst. Also das ist Quatsch. Die haben null Druck von mir, weil ich weiß, ich versuche das zu unterscheiden zwischen Motorsport als Hobby und einfach jetzt das Erleben, das Erfahren, das als Spaß, als Freizeit ausüben. In gewissem Maß natürlich, jetzt ohne die ganze Zeit neue Reifen und ohne jetzt hier 5 Karts. Und zum anderen dann irgendwann, wenn da irgendwann eine Profikarriere anzustreben. Aber an dem Punkt müssen sie eh viel älter sein und vor allen Dingen muss man da auch die Ernsthaftigkeit sehen. Also wenn man das, habe ich gerade vorher gesagt, genau. Leidenschaft und Arbeitsethos, ja. Wenn man das nicht sieht, dann bringt das auch nichts, eine Profikarriere anzustreben. Ne? Aber er macht das klar, die machen das für den Spaß und ich bremse mich da auch, da irgendwie zu sagen, ja, die Linie jetzt so oder so. Also wir haben einmal überhaupt, haben wir dann die Strecke mal abgelaufen, auch mit meinem Neffen, wo ich dann gesehen habe, dass manche Spitzkehren sind sie innen angefahren, sagen, nee, das macht man so nicht und fahrt auf dem schwarzen, auf dem Gummiabrieb und ich einmal drum, aber ansonsten macht das eigentlich mein Vater
das, der Opa das. Ne? Manchmal gibt es gar keinen Opa
macht Druck. Das, aber das hat ja bei Ihnen hat es ja schon einmal ganz gut geklappt. Ja, also nicht die schlechteste Schule. Das ist
keine große Ziel. Ja. Einfach fahren. Wenn es da kommt, ich will das, klar, unterstütze ich sie, solange ich das noch kann mit ihnen.
Ja.
Ne? Auch sonst passt das schon gut. Der Paul hat eine gute Fahrschule, wirklich, fährt gut. Ne? Aber manchmal fährt er auch, okay, mir das müde jetzt halt auf.
Ja. Die Jugend heutzutage, alles Solarifari nur noch. Hör mal auf.
Oder wenn du unbedingt willst, fahre ich doch mal eine Runde. Also du, Paul, wegen mir brauchst du
das ist immer eigentlich entspannt, aber ich finde es, sag mal, die sehen das natürlich, was der Papa gemacht hat, haben sie schon Interesse dran.
Ja, der Riesenfußstapf natürlich. Ne?
Und können wir noch mal Kart fahren? Ja, können wir mal fahren, hat es so aufgebaut. Und früher mit dem kleineren Kart sind da am Hof mal ein bisschen gefahren. Dann haben wir gesagt, gut, das wird jetzt irgendwann auch
ein bisschen schnell.
Ne? Bisschen schnell. Ja. Dann gehen wir auf die Kartbahn. Und ja, deswegen muss ich auch generell für den Motorsport sagen. Also ich glaube, für den Motorsport generell, so sehe ich das, ist das wichtig, dass man zum einen, klar, man braucht diese technische Entwicklung, man braucht diesen Spitzensport, Impulse gibt für die technische Entwicklung, für ja, vielleicht neue Antriebe, auch sag mal, für diese Idole dann rauszuarbeiten, diese Röhrls, Schumachers, Vettels, die auch, glaube ich, dann den Motorsport insgesamt populärer machen. Das braucht man, aber ich unterscheide es auch, es kann ja nicht jeder Profi-Rennfahrer werden. Diese Plätze sind ja so begrenzt. Deswegen habe ich es immer und war immer ein Fan davon, dass auch Motorsport als so zu sehen als Hobby. Also ich sehe das oft, wenn wir auf der Kartbahn sind und da fahre ich zum Teil selbst, wo dann einfach junge Menschen, 8-, 9-, 10-jährige Jungs oder Mädels, die dann kommen und sagen und dann stolz ihren Pokal zeigen, heute Morgen war ich noch auf dem Jugendkartslalom gewesen, ich habe dann Dritter in meiner Klasse gemacht und die das so voller Stolz zeigen und das finde ich ganz toll, weil das erinnert mich an meine Zeit und das ist auch Motorsport. Also die haben für sich entschieden, ich mache Motorsport, das ist mein Sport, ich spiele keinen Fußballer, mache keinen Leichtathletik, ich fahre Motorsport, mache das so, dass ich mir das leihen kann, brauche jetzt für den Jugendkartslalom gar kein eigenes Kart. Und darüber, sag mal, transportierst du Motorsport auch jetzt in die Mitte der Gesellschaft, wenn man so sagen will. Also da beschäftigen sich dann die Eltern und die Omas, Opas dann auch mit Motorsport. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil nicht jeder kann Profi-Rennfahrer werden, aber ganz viele können trotzdem in dem Bereich bleiben.
Rennsport machen auch.
Rennsport machen,
den man bezahlen kann, ja.
Ja, den Faktor, den hat man auch ganz wenig in Betracht. Und wir haben es oft drüber unterhalten. Ich meine, heute ein Breitensportauto, was erschwinglich ist, das ist was fehlt. Ne?
Ja, das stimmt. Die Berge machen dann immer viel. Das ist halt schwierig. Ne?
Großes Problem. Wir
haben ein Auto gehabt, haben einen Käfig eingebaut, viele neue Stoße.
Leergeräumt. Und los ging's, ne?
Und heute geht überhaupt
nicht mehr. Ja, dann kommt die 4, dann muss man dauernd neue Gurte kaufen, dann muss man neue Sitze kaufen.
Ja, Sicherheitsvorkehrungen sind wichtig, aber manchmal wird es übertrieben.
Das ist absolut. Und die Ablaufzeit.
Ja. Im Straßenauto, normales Straßenauto kannst du die Gurte 100 Jahre fahren, das sagt kein Mensch was.
Genau.
Im Rennauto musst du alle 5 Jahre neue Gurte kaufen, dann irgendwo beißt sich das irgendwo.
Ja, weil Geld gedreht wird. Ne?
Ja, richtig.
Ich denke, sag mal so, weißt du, so Einsteiger-Auto, wo Leute einfach Motorsport ausüben können, ohne jetzt diesen Profi-Anspruch dann zu haben.
Weil R5 ganz gehabt. Viele.
Ja, aber
gut. Neuer R5 gehabt, sowas bräuchte man.
Ja, wenn du einfach, und mein Ehrlich hat ja früher auch gesagt, das fand ich ganz lustig, deutsche Rennsportmeisterschaft, die hatten ja dann Rundstreckenrennen und zwei Bergrennen. Ne? Also das ist
ja, genau. Stimmt, war nicht so beliebt, die Bergrennen. Ne?
Nee, da kann man aber ich finde, es sind auch viele, die gerne Bergrennen fahren wollen, aber ich finde Bergrennen eine unheimlich gute Disziplin.
Ja, absolut, man muss auch Punkt fahren. Ne?
Ja, und das alles passt. Und gut, man fährt relativ wenig, aber dafür ist es wesentlich billiger. Ne?
Ja. Ja, klar.
Normal im Einsatz rein die ganze Saison fahren. Ne? Ja. Heute mal stimmt. Die Spitzenteam kauft wahrscheinlich bei jedem Rennen neue Reifen. Ne? Bei Rundstrecke machst du, bei GDS Wasser brauchst du 3-Satz-Reifen pro Auto. Wenn du was zusammenkommt. Ne?
Das ist schon Wahnsinn.
Ist, ne? Ich finde es auch, was mich ein bisschen stört an jungen Fahrer heute, wollen überall hin, wollen Formel 4 und das alles fahren, hohes Niveau fahren. Ja, und dann klappt es nicht so richtig. Ne? Und dann fehlt die Kohle, dann hört es ganz auf. Ne?
Mhm. Ja, dieses Durchhaltewillen, ja, dieses ja, Durchbeißen.
Das ist irgendwas, was wir lieben wollen, fahren wollen, sonst was Kleineres fahren. Das ist, finde ich, nicht gut eigentlich.
Aber sieht's halt, wir haben jetzt wirklich drei richtig gute bei uns im Team, junge Fahrer. Aber man sieht schon noch, dass es schon noch Fahrer gibt, die das nicht nur als Ziel haben, sondern das auch, ist auch Leben. Ja, ne? Und das ist toll zu sehen, die da alles aufsaugen wie ein Schwamm.
Ja, das ist eigentlich der Spirit, den man braucht.
Ohne diesen, das ist für mich eigentlich das A und O, wie in jedem Sport auch. Mhm. Diesen eigenen Antrieb muss man haben, diesen Willen. Sonst kann man, kommt man einfach nicht weiter. Weil dafür muss man sagen, die Leistungsdichte ist zu groß. Weil es gibt ja schon... gibt ja schon verdammt gute Fahrer im Moment, also in allen Disziplinen. Deswegen, glaube ich, hat es auch immer mehr spezialisiert. Also dieses Allround, dass man alles fährt und so, das gibt es ja heute eigentlich auch gar nicht mehr, ne? Weil es sind ja viele, haben sich ja drauf spezialisiert.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Weil einfach auch, gibt ja wahrscheinlich auch viel mehr Fahrer, gibt, sag mal, viel mehr, die sich dann auf die einzelnen Disziplinen dann ja einfach nur noch das machen, klar.
Wenn dann so eine Profikarriere anstrebt, was wäre dein Traum, wo auf dem Siegertreppchen oben steht, in welcher Disziplin?
Mein Sohn. Ja. Ich habe zwei Söhne.
Oder zwei.
Ich habe eigentlich Opa sagt ja immer, vielleicht fährt sogar die Kleinste. Ne?
Ich finde immer noch
nicht. Zeigst du die Jungs? Ja, genau.
Darüber habe ich eigentlich gar nicht nachgedacht.
Ja, aber wäre es Rallye oder Le Mans oder Formel
1? Nee, wie Le Paul. Man hat viele, da macht er gerne Musik, der Paul. Ne? Er fährt damals sehr schiel, ist gut, wo er fährt. Ja. Das wirklich, kann er eigentlich, klar. Bei schnelle Kurve ist er ein bisschen verhalten, aber dann wird
es so. Die sind ja noch so jung.
Klar,
muss man erst mal gucken. Aber ich denke, bin ich eigentlich entspannt, aber ich denke, klar, aus Vatergesichtspunkt muss ich da mal schauen, dann wahrscheinlich eher Rundstrecke bleiben. Das ist sicher.
Ja, aber nicht Formel E.
Na, man muss ja gucken, was es bis dahin gibt. Ne?
Diplomatische Antwort hier, so dann.
Das ist das Problem. Die Elektromobilität können wir uns nicht verschließen. Weil ich selbst habe auch ein E-Ab, wenn man überhaupt für nachher hier im Lave geht zu fahren. Ich finde das Auto geil, fällt mir unheimlich gut. Ne? Nur halt beide Schränke kann man vergessen.
Ja.
Das geht nicht. Aber hier für eine Stadt ideal das Auto. Ja.
Wir heben den 911er, den wir in der Rallye gefahren sind, heben wir auf. Dann habe ich schon gesagt, wenn ihr schon benimmt, dürft ihr mal mit fahren später. Ne? Das ist
schon schlimm. Nee, das ist schon so. Nee, was ich noch sagen will, als Vater sagen will, was noch unheimlich gut und wichtig ist, dass du mit deinen Kindern was machst. Irgendwas machst du. Du verbindest ganz, ganz toll eigentlich so Sachen. Ne? Du hast die Jungs hast dabei und nun machst du ihnen was, bis sie alles
verbringen. Ja.
Ne?
Ja.
Das ist ganz wichtig, sowas. Ne? Finde ich ganz toll. Es gibt eine Familie, wo es läuft gar nicht. Das Fuchtel zwischen den Kindern.
Das ist eigentlich toll, selbst wenn wir heute jetzt mal am freien Wochenende auf die Kartbahn fahren, ne, auf die nächste, ist dann Oma, Opa dabei, da bin ich mit dabei, ich fahre dann selber noch zwischendrin, weil ich bei den Erwachsenen fahre und die Kleinen haben ja eine eigene Gruppe, dann fährt mein Sohn, mein Neffe und dann ist meine Schwester noch dabei, mein Schwager, also es ist eigentlich dann immer Trubel. Ne? Und der Schwager, der beschwert sich dann wieder, wenn er mich wieder anschieben muss, weil ich mich dann zweimal gedreht habe, um ihn zu ärgern, so nach dem Motto, ne? Oder die Übersetzung wieder wechseln muss. Also da entsteht auch so ein Familienspirit. Ne?
Zweimal anschieben, bei mir geht es vorbei. Mann wieder Anschieberei. Ne?
Ja.
Also an Bandscheiben geht da nichts mehr hin. Früher habe ich alles gemacht, das bin natürlich wieder gerade fuhr.
Toll.
Es
klingt wirklich, also wirklich eine Rennfahrerfamilie mit Herzblut. Das
finde ich
was Besonderes. Ist, ne?
Ja, ist toll. Es ist auch was, wo ich im Nachhinein muss sagen, sehr, sehr stolz bin. Und
naja, und wenn man das dann natürlich so hinbekommt wie du, das ist dann nochmal Bestätigung für das alles. Ja. Ne? So, echt toll. Ja. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Ihr kennt sie. Ja. Ihr habt euch überlegt, was man sagt. Alte letzten, ich mache jetzt hier 100 Liter, ja. 50-50. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Werner. Ja.
So 50 Liter Sprit, was soll ich da machen? Ja.
Auto und Strecke.
Ja, wer will ich auf Rallye fahren?
Eine Rallye?
Ja.
Und welche Rallye oder welche WP gibt es da eine besondere?
Wo kann man denn? Wir haben hier Saarland, wo ich viel gefahren bin, gibt es verschiedene Strecken. Da. St. Wendel hinten und verschiedene WPs, da, wo ich fahren würde, wo man fallen würde. Nichts zu machen. Dann, was haben wir noch? Oben in der Eifel gibt es da ein paar schöne Strecken, wo ich dann fahren würde. Noch.
Köln-Arweiler.
Köln-Arweiler. Ich bin zwar nie gefahren, aber ich bin da schon Strecken gefahren, weil das sind die Rallye-Camper, die sind da gewisse Teilstrecken dabei, wo gefahren werden. Und mit dem Ring drumherum. Und auch Nordschleife würde ich da mal fahren. Ne.
Und mit welchem Auto?
Ein Elfer.
Im Elfer?
Ja.
Welcher Elfer?
Ja, mal unser Rallye-Elfer.
Also der 997.
Ja, Porsche muss sein, ja.
Porsche muss sein. Das ist bei dir auch. Komm mal, mit 50 Litern schafft man die Rekordrunde Nordschleife?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wie viel habt ihr da gebraucht?
Kann ich gar nicht sagen, weil ein Hybridfahrzeug deswegen effizient. Nee, ich kann es gar nicht sagen.
Könntest du das ja nochmal versuchen zu unterbieten mit den letzten 50 Litern?
Ja, also könntest du auf jeden Fall, kannst du mehr wie zwei Runden fahren.
Im Elfer könntest du wahrscheinlich 5 Runden fahren. Mit ganz viel
halt. Ja, beim Olaf waren sie damals. Ich weiß aber beim 10 Olaf.
Die Runde, glaube ich.
Ja, 10 oder 11 Liter waren das damals. Ein bisschen mehr wahrscheinlich. Ja. Ich kann es gar nicht sagen, aber mit dem 919, ich glaube, also da könnte man schon 3-4 Runden fahren, wenn man sich
echt 50 Liter.
Wow, okay. Mit dem Auto
wieder. Aber zwischendurch natürlich immer eine Stunde vollladen.
Ja, gut, rekuperiert ja auf der Bremse, muss ja. Ich soll mal eine Prep-Lab fahren, sagt man dann immer, um die Batterie wieder hochzuziehen.
Im Auto Bianchi haben wir 3,5 Liter gebraucht pro Runde.
Nee, also ich weil es kennt ja die Frage, das ist eigentlich eine interessante Frage, weil das eigentlich schwierig ist, vor allen Dingen, wenn man sich dann darauf vorbereiten kann. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich will es unterteilen, weil zum einen schlägt bei mir das Rallye-Herz. Ich würde dann mit dem gleichen Fahrzeug würde ich auch nochmal eine WP fahren wollen. Mit dem Rallye 11er, weil das einfach fahren pur ist. Und,
was für ein Untergrund? Das ist vielleicht viel wichtiger als die WP, weil das
eigentlich. Ja, ich würde Asphalt fahren. Ja, Schotter bin ich nie richtig gefahren, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Und Sie fahren auch Asphalt eher oder Schotter?
Ja, ich auch lieber Asphalt. Asphalt Schotter haben wir eigentlich kaum Schotter.
Gibt ja in Deutschland wenig.
Ne? Das ist ja nicht so. Das ist eine harte kesserische Erfahrung. Ich bin einmal eine Schotter-Rallye gefahren. Im Hammerskalk gab es immer so eine kleine Rallye. Da bin ich auch leider ausgefallen.
Okay.
Ey, schon da muss man schon ganz anders erfahren. Dann Fahrstil anlegen. Das ist, muss auch lernen, erstmal da richtig schnell zu werden damit. Ja.
Gut, Rallye in Deutschland ist ja dann fast immer gemischt.
Da haben wir bei unseren Rallyes haben wir auch immer Schotterteile drin. Da bin ich auch nicht schlecht gewesen. Ja. Aber nur reine Schotter, so nicht Knibbelschotter, das ist halt schon schwierig.
Ja, und um zu lernen, sind 50 Liter zu wenig. Da sollte man schon auf was Bewährtes geschaffen.
Ja.
Also, du fährst auch eine Rallye.
Ich würde es aufteilen, dann ein Teil der Rallye-Wertungsprüfung.
Auch mit dem 907?
Auch mit dem 907, weil es einfach Fahrmaschine ist. Ja. Super Erinnerungen sind. Und das zweite würde ich auf die Rundstrecke gehen und ich denke den Air Spider aus der Penske-Zeit nehmen.
Ja, okay.
War auch eine riesen Fahrmaschine.
Ja.
Und den würde ich dann, eben Strecke in den USA würde ich dann nehmen.
Ja. Ja, welche?
Road Atlanta.
Okay.
Ist toll.
Cool.
Ja, das macht Spaß und das bringt ein Grinsen aufs Gesicht. Ja.
Hab die ganze Zeit gehabt. Herr Bernhard, Timo, vielen Dank. Ganz toll.
Dankeschön.
So, das waren Timo Bernhard und sein Vater Rüdiger. Und ich bin mir sicher, dass wir auch von der jüngsten Generation Bernhard nochmal etwas hören werden. Eine Riesenfamilie, wie ich finde. Und falls euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Bewertung bei iTunes oder eure Kommentare. Und die Geschichte zur Rekordrunde findet ihr übrigens auch auf meinem YouTube-Kanal, neben zahlreichen weiteren Videos mit meinen bisherigen Gästen. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.